willkommen bei unserem Podcast Zebra Talk auf dem gelben Sofa. Wir podcasten direkt aus unserem kleinen, aber feinen Zimmer in der Beratungsstelle Zebra in Freiburg. Dort moderieren heute Annika, Luisa und Kaya, alle drei Psychologinnen. Als Gästin haben wir heute Frau Dr. Sarah Pohl bei uns. Sie ist die Leitung der Beratungsstelle. Heute wollen wir eine Einführung in das riesige Themenfeld des etwas sperrigen Begriffs Weltanschauung und damit verbundene Chancen und Herausforderungen geben. Wir starten unsere Podcast-Reihe zunächst in der Beratungsstelle Zebra. Bevor wir uns anschauen, was sich hinter dem Begriff Weltanschauung eigentlich alles verbirgt und warum es manchmal hilfreich sein kann, eine Beratungsstelle kontaktieren zu können, möchten wir zunächst mal unsere heutige Gästin vorstellen.
Als kleine Ergänzung, wir befinden uns jetzt heute eher in der Position der Podcast-Interviewerinnen und weniger als Mitarbeiterin der Beratungsstelle. Nicht, dass ihr euch wundert während des Interviews.
Hallo Sarah, schön, dass du heute hier bist.
Hallo.
Wir hatten dir als Aufgabe gegeben, zu Beginn einen Gegenstand mitzubringen, den du mit dem Begriff Zebra verbindest. Was hast du uns heute mitgebracht?
Tatsächlich verbinde ich mit Zebra mittlerweile die Beratungsstelle. Deswegen habe ich einfach mal auf meinem Schreibtisch geguckt und habe einen Kaktus mitgebracht. Der hat jetzt weniger mit dem Tier zu tun, als eher mit dem, was ich mit der Beratungsstelle verbinde. Das ist ein Kaktus, der seit Anfang an auf meinem, oder fast Anfang an, seit wir Zebra haben, auf meinem Fensterbrett steht. Und der wächst so langsam. Der wächst aus dem Glas raus. Und ich finde, das ist ein gutes Bild auch für unsere Beratungsstelle. Die wächst auch gerade und wird größer. Wir haben ein tolles neues Team und wächst so ein bisschen aus diesen Mauern des geschützten Glases raus. Kann man leider nicht sehen, aber
man kann sich's gut vorstellen.
Man kann sich's vorstellen,
denke ich mal.
Den hat meine Tochter in Korsika ausgegraben.
Ja, sehr schönes Bild und auch eine ganz tolle Metapher jetzt hier für den Beginn unserer Podcast-Reihe.
Genau, bevor wir einsteigen, denke ich, dass die ZuhörerInnen sich bestimmt auch freuen würden, noch ein bisschen was zu deiner Person zu erfahren. Ja, vielleicht kannst du ja einfach mal ein bisschen was über dich erzählen.
Ja, ich bin Sarah Pohl. Habe seit mehr als 2 Jahren jetzt die Leitung von der Beratungsstelle Zebra BW und habe so einen Werdegang, der eigentlich schon auch viele Bausteine mitliefert, die jetzt hier auch sehr nützlich sind. Also ich habe Erziehungswissenschaften studiert, habe schon ganz, ganz früh meinen Schwerpunkt gelegt auf dieses Thema Weltanschauung. Also habe schon damals im Erststudium Vorerziehungswissenschaft über Satanismus, Jugendsatanismus, meine Zulassungsarbeit geschrieben und habe dann gemerkt, das packt mich immer mehr, habe dann Erziehungswissenschaften draufgesattelt, habe mich dort dann für die Erziehung von Kindern in religiösen Gruppierungen interessiert und dann gedacht, Mensch, das ist so spannend, da promoviere ich gleich noch dazu und habe dann über die Zeugen Jehovas und deren spezielle Vorstellungen zur Kindererziehung geschrieben. Und habe dann gedacht, Mensch, was mache ich jetzt mit dieser ganzen Expertise? Die braucht man ja irgendwie so in den ganz normalen Jobs nicht so richtig. Und bin dann erstmal in der parapsychologischen Beratungsstelle gelandet, die damals eben auch einen Teil Sekten- und Weltanschauungsberatung gemacht hat. Und habe dort über 8 Jahre lang wirklich viel gelernt von meinen Klientinnen, die dort angerufen haben. Habe da auch noch Einblicke in ganz andere Themenfelder bekommen und habe mich dann eben jetzt entschieden, vor mehr als 2 Jahren mit Zebra so ein ganz spezifisches Angebot für den Weltanschauungsmarkt zu machen.
Ja, spannend. Da hast du ja echt einen langen Weg schon hinter dir, aber irgendwie schön, wie sich so die verschiedenen Bausteine jetzt alles so ein bisschen zusammengesetzt haben und jetzt hier so in Zebra gebündelt werden.
Ja, das ist auch eine super Überleitung. Weil ich denke, die ZuhörerInnen wollen vielleicht auch ein bisschen was über Zebra genau erfahren. Und deswegen wollten wir auch erstmal fragen, seit wann es Zebra denn überhaupt schon gibt.
Wir haben am 15. Februar unsere Pforten geöffnet. 2000, Moment, ich muss rechnen, 20. Und das war im Prinzip eine Woche vorm ersten Lockdown. Ganz spannend, weil wir immer mal wieder zu hören bekommen haben, habt ihr es gewusst? Wusstet ihr, dass da jetzt bald Verschwörungstheorien kommen? Ihr hattet das ja irgendwie auf dem Programm schon. Wir haben es natürlich nicht gewusst, weil der ganze Vorlauf war mehr als ein halbes Jahr. Wir haben einen Verein gegründet, Esoterik und Religionsinfo BW, haben uns auf eine Ausschreibung vom Kultusministerium beworben, haben dann irgendwann auch die Zusage gekriegt. Also das war ein ganz, ganz langer, arbeitsintensiver Vorlauf, bis es Zebra gab. Und die Idee war damals eigentlich, eine Beratungsstelle zu eröffnen, die für Menschen da ist, die Fragen auf dem Weltanschauungsmarkt haben, zum Beispiel für Aussteiger aus sogenannten Sekten, für Verbraucher auf dem Esoterikmarkt. Und als einen von vielen Punkten dachten wir, ja, Verschwörungstheorien berühren ja auch irgendwie im Kern Weltanschauungsfragen. Und am Anfang haben wir uns echt überlegt, was machen wir denn, damit wir bekannt werden? Neue Beratungsstelle, wie kriegt Baden-Württemberg mit, dass es uns gibt? Und da hat uns die Pandemie dann schon ein bisschen in die Taschen gespielt, weil wir einfach das erste Angebot in Baden-Württemberg waren, wo staatlich gefördert war und wo ein Angebot für Angehörige oder auch Betroffene von Verschwörungstheorien gemacht hat. Und dadurch hatten wir dann wirklich extremen Zulauf, viel Presse, viel Öffentlichkeitsarbeit und mussten uns gar nicht mehr so sehr um die Frage kümmern, wie werden wir bekannt, sondern waren eher mit der Frage konfrontiert, wie handeln wir die ganzen Anfragen, die dann auf einmal auf uns reingeprasselt sind. Ja, spannend. Eine intensive Zeit. Ja.
Okay, dann haben wir jetzt ja ein bisschen schon was über die Gründungsgeschichte gehört. Zebra fragt man sich dann auch, wofür steht es denn oder wie kam es denn zu dem Namen?
Das war lustig, wir saßen da und haben überlegt, wie nennen wir es denn, das Kind, das da jetzt geboren wurde oder wird, und haben wirklich hin und her überlegt, haben an lateinische Namen gedacht, haben überlegt, adaptieren wir so ein Stück weit an den Begriff Sektenberatungsstelle, wie es NRW oder Berlin, die nennen sich Sekteninfo NRW und Sekteninfo Berlin, das sind die anderen zwei staatlich geförderten Stellen, haben aber gedacht, nee, so ganz zeitgemäß ist der Begriff Sekte ja nicht, der assoziiert mit vielen Vorurteilen, wie können wir einen neutralen Begriff finden, der irgendwie eingängig ist. Und dann war eine Person aus dem Kultusministerium eigentlich die Ideengeberin, vielleicht auch Zebra, und hat gleich den Slogan mitgeliefert, nicht alles ist schwarz-weiß. Und wir hatten das gehört und gesagt, ja, zack, machen wir, passt. Zebra ist eine etwas sperrige Abkürzung für zentrale Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen und spielt aber eben auch mit dieser Idee, Schwarz-Weiß-Denken zu durchbrechen und hat so ganz viele andere Vorteile. Ich finde, Zebra ist ja was, wo man sich sofort ein Bild so vorstellen kann, ein Tier und ein neutrales Tier. Es erhöht die Merkfähigkeit und so. Also ich bin so im Nachhinein an vielen Stellen schon sehr glücklich gewesen über unsere Namenswahl. Und auch die Deko hier. Kann man dann ganz im Zebra-Style gestalten.
Ja. Ganz kurz zur Klärung. Die Beratungsstelle wird durch das Land Baden-Württemberg gefördert.
Genau, wir haben eine Vollförderung vom Kultusministerium Baden-Württemberg und sind dort der Stabsstelle für Religionsangelegenheiten untergeordnet und sind darüber sehr, sehr dankbar, weil das eben, denke ich, nicht selbstverständlich ist, dass ein Bundesland sagt, wir nehmen uns diesem Themengebiet an. Und ich finde das eine ganz, ganz großartige Sache, dass Baden-Württemberg da wirklich erkannt hat, dass es wichtig ist und eigentlich dadurch echt vielen Menschen auch eine kostenlose Beratung jetzt ermöglicht hat. Das ist auch bei unseren Klienten immer wieder, ach, das kostet nichts, wow. Also für Baden-Württembergerinnen, Anrufer aus Baden-Württemberg, ist es eben kostenlos. Und ich glaube, das ist eine ganz feine Sache, dass unser Land dafür Fördermittel bereitstellt.
Also du sprichst ja auch die ganze Zeit von wir. Wer ist es denn überhaupt?
Wir, also mittlerweile sind wir ein Team von 7 Mitarbeiterinnen. Dazu gehört ihr drei.
Wer hätte es gedacht?
Ihr habt euch vorher schon vorgestellt. Also ihr seid meine drei Psychologinnen. Und dann haben wir noch mit dem Olaf Laskowski, einen Arzt, der aber auch eine therapeutische Zusatzausbildung hat. Wir haben noch eine Lehrerin mit im Team. Und wir haben auch noch die Nadine mit dabei, die auch Psychologin ist. Die ist vor allem Krankheitsvertretung bei uns. Und ich glaube, mir war es wichtig, dass wir ein multidisziplinäres Team haben, also auf diese ganz komplexe Thematik nicht nur aus psychologischer Perspektive draufschauen, sondern eben auch diesen erziehungswissenschaftlich-pädagogischen Schwerpunkt haben, weil wir auch Präventionsarbeit machen und sagen, wir gehen früh an Schulen, wir sind vom Kultusministerium gefördert, wir wollen und wir sehen es auch wirklich als unseren Auftrag, da auch eine Präventionsarbeit anzubieten, früher also dann anzusetzen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir diese erziehungswissenschaftlich-pädagogische Perspektive im Team mit drin haben, aber auch eine medizinische Perspektive, gerade zur Abklärung, manchmal zu einer diagnostischen Abklärung oder für uns zur Sicherheit in manchen Handlungsgeschichten oder auch wenn es um Fragen vom alternativmedizinischen Markt geht, finde ich das eine ganz große Bereicherung.
Ja, ich glaube, du hast schon relativ viele Fragen jetzt auch schon mal vorweg beantwortet, aber ich würde gerne noch mal ein kleines bisschen zurückrudern und noch mal nachfragen, was denn eigentlich unter diesem Begriff der Weltanschauungen genau zu verstehen ist. Also erstmal diesen Begriff noch mal so zu erklären und dann, dass wir uns noch mal im Detail anschauen, warum braucht es denn dazu auch manchmal eine Hilfestellung oder ein Beratungsangebot?
Weltanschauung ist ja eigentlich so ein ganz, ganz weit gefasster Begriff. Es geht im Prinzip, wenn ich es jetzt mal so etwas umgangssprachlich formuliere, um das, was Menschen glauben, wovon sie überzeugt sind. Und ich kann zum Beispiel an eine hohle Erde glauben oder glauben, dass die Mondlandung ein Fake war. Oder ich kann an einen Gott glauben oder an viele Götter glauben, an Engel, an Dämonen. Das betrifft eigentlich so diesen ganzen Bereich, der jenseits von Wissen ist, der sozusagen kennzeichnet, wie schaue ich auf die Welt, was sind meine Überzeugungen. Manchmal verschmilzt es ja auch ein bisschen, gerade im Bereich Verschwörungstheorien, sind diese Grenzen sehr diffus zwischen vermeintlichem Wissen, Nichtwissen, Fake News und so weiter. Aber im Prinzip kennzeichnet es eben genau diesen, ja vielleicht auch konstruktivistischen Blick auf die Welt. Wie konstruiere ich mir als Individuum meine Welt, was überzeugt mich, woran halte ich fest, was sind so meine Grundideen, meine Wertevorstellungen auch. Und ich glaube, die zweite Frage von dir war ja, warum braucht es da eine Beratung?
Darf ich vielleicht noch mal ganz kurz davor eingrätschen? Habe ich das sozusagen richtig verstanden, dass du meinst, vielleicht wenn man da eine Metapher für verwendet, die eigene Brille, die jede Person aufhat und die Welt betrachtet? Oder würdest du sagen, das ist noch etwas mehr?
Ich würde mal sagen, so, klar, das wäre so ein sehr weit gefasster Begriff von Weltanschauung. Ja, jeder schaut ja durch seine eigene Brille auf die Welt. Und wir beziehen es doch nochmal auch stärker auf Glaubensüberzeugungen, auf spirituelle Überzeugungen. Das ist sozusagen das, wo wir im Speziellen auch uns nochmal zuständig fühlen, wo wir sagen, da setzen wir an.
Genau. Also da ist sozusagen auch der Bereich, wo es manchmal vielleicht zu Schwierigkeiten kommen kann oder zu Herausforderungen auch im persönlichen Wachstum. Magst du jetzt das nochmal ein bisschen genauer ausführen?
Gerne, weil grundsätzlich haben wir ja eigentlich Glaubens- und Meinungsfreiheit. Also jeder darf die Welt anschauen, wie er möchte. Und wir sind eine staatlich geförderte Stelle, also ganz wichtig. Wir greifen jetzt nicht in die Glaubens- oder Meinungsfreiheit ein, solange dort nicht eben Grenzen überschritten werden. Sind wir nicht dafür da, jemandem zu sagen, was ist guter Glaube, was ist schlechter Glaube, was darf man, welche Meinung darf man haben, welche nicht, sondern wir sind eher dafür da, so ein bisschen eine Verbraucherberatung zu liefern, weil dieses ganze Feld der Weltanschauung ist mittlerweile sehr vereinnahmt von unzähligen Anbietern. Wenn wir uns allein den Esoterikmarkt angucken, was es da an Angeboten gibt, mittlerweile aber auch der Coachingmarkt, der so ein Stück weit weltanschaulich verbrämt, wird immer stärker. Und da gibt es eigentlich jetzt zwar die kirchlichen Beratungsstellen, die aber eben aus einer kirchlichen Brille auf dieses Feld gucken, aber da gibt es, denke ich, auch einen Bedarf, aus einer staatlich neutralen Seite, von der staatlich neutralen Seite her auf das Feld zu gucken und einfach zu schauen, wie mache ich Menschen so ein Angebot, damit die besser für sich sortieren können, passt ein Angebot zu mir oder nicht, wo könnte was vielleicht manipulativ kritisch werden, wo könnte mich was in Abhängigkeiten führen, wie gelingt es mir vielleicht aus was rauszukommen, ohne dass wir aber eben vorgeben, gut oder schlecht, das ist so ein bisschen das Seil, auf dem wir uns bewegen, auf dem wir tanzen, was auch immer wieder herausfordernd ist, diese wertfreie Betrachtung der unterschiedlichen Weltanschauungen, mit denen wir so zu tun haben und konfrontiert sind.
Also das bedeutet, dass eigentlich dann die Personen, die hier anrufen, nicht alle hier anrufen, um einen überzeugen zu wollen von einer bestimmten Weltanschauung, was ja häufig mal so als Klischee man ja auch zu hören bekommt, sondern dass es da ja eher um ganz spezifische Fragestellungen geht.
Ganz genau, also sehr häufig, 2/3 aller Fälle rufen uns Angehörige an, die in Sorge sind, weil ihre Tochter, Sohn, Mutter, Vater, Freundin, Schwester irgendeiner Weltanschauung anhängt, die sie nicht verstehen, die sie kritisch finden, wo sie sich Sorgen machen und sagen, kann ich das einfach so laufen lassen? Der geht jetzt neuerdings in diese oder jene Gruppierung oder teilt komische Sachen auf WhatsApp mit mir. Ist das noch in Ordnung oder muss ich mir da Angst machen? Kann ich irgendwas tun, um den zu überzeugen, dass er da auf dem Holzweg ist? Gerät er möglicherweise an einen Scharlatan oder Guru? Kommt er in Abhängigkeiten? Oder auch ja, Eltern, die sagen, mein erwachsenes Kind hat unglaublich viel Geld ausgegeben für ein Coaching-Angebot. All sowas ist das, was die Leute umtreibt, die bei uns anrufen. Das ist eher die Sorge, sehr häufig die Sorge um andere, aber in manchen Fällen eben auch Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, wo sie sagen, oh, ich habe da viel Geld ausgegeben oder ich war in einer Gruppierung und merke, boah, ich muss mich da neu sortieren oder ich stecke in einer spirituellen Krise drin und weiß nicht mehr so richtig, an welchen Gott soll ich glauben, ist dieses Gottesbild, wo mir vermittelt wurde, richtig, was kann ich da machen, wie, was hilft es zu sortieren, also es ist so ein ganz weites Feld. Ich finde so in letzter Zeit haben wir oft immer wieder gesagt, Mensch, das ist ja wieder was ganz Neues. Also man kann das gar nicht so richtig klassifizieren und sagen, das ist der Prototyp-Anrufer, sondern wir selber sind, und ich glaube, da stimmt ihr mir wahrscheinlich zu im Team, immer wieder auch überrascht, wie unterschiedlich die Anfragen sind, die in diesen großen Pott-Weltanschauungen reinfallen.
Mega spannend, was du da berichtest. Ich stelle mir jetzt gerade so ein bisschen die Frage, wie das dann eigentlich so genau funktioniert, wenn man jetzt hier Beratung in Anspruch nehmen möchte. Wir können ja vielleicht einfach mal so diesen Prozess so ein bisschen durchsprechen. Also als erstes muss ich ja erstmal irgendwie auf Zebra stoßen. Und was ist dann irgendwie so das Erste, was ich dann tue, um mit Zebra in Kontakt zu kommen?
Die meisten googeln uns irgendwie und dann kann man entweder über unser Kontaktformular auf der Homepage uns schreiben oder so eine Mail schicken oder einfach direkt anrufen zu unseren Sprechzeiten. Und dann bieten wir eigentlich verschiedene Settings an. Eine Telefonberatung, wenn man das gerne möchte, mit Termin oder manchmal, wenn auch Vakanzen sind, direkt. Oder man kann auch vor Ort vorbeikommen. Und da bieten wir Einzeltermine, aber auch Intensivtermine an, auch Paartermine oder Familientermine. Also wir richten uns da sehr nach den Bedürfnissen der Anrufer und versuchen, viel möglich zu machen und einfach auch zu gucken, was braucht es da. Manchmal sind es echt nur kurze Abklärungsanfragen, das geht gut am Telefon. Gerade bei Paaren merken wir, das macht einfach auch oft Sinn, die vor Ort einzuladen. Da entstehen nochmal andere Dynamiken, man kann anders arbeiten. Ja, und dann orientieren wir uns, wir haben da nicht so einen festen Fahrplan, so und so läuft und so lang muss eine Beratung sein, sondern wir machen eine gute Auftragsklärung, schauen, was wollen die von uns, können wir das erfüllen, sind wir da überhaupt die richtige Stelle? Nicht jeden Auftrag können wir so annehmen und schauen dann einfach nach einem Setting, wo zu diesem Auftrag gut passt.
Mhm. Das heißt, ich jetzt hier als Anruferin oder auch wenn ich dann irgendwie vorbeikomme, ich muss dann schon auch erstmal ein bisschen was von mir erzählen, vielleicht auch ein paar private Dinge mitteilen oder reicht es auch, wenn ich jetzt nur über diesen spezifischen Bereich spreche?
Da ist jetzt keiner verpflichtet, Seelenstriptease zu machen, würde ich mal sagen. Das ist auch gar nicht so unser Auftrag zu sagen, wir wollen immer hinter die Kulissen gucken, sondern wenn jemand sagt, ich habe ein klares Informationsanliegen, ich möchte was wissen über Gruppe XY oder diese oder jene Person, dann belassen wir es zum Teil auch dabei. Manchmal stellen wir schon noch 2, 3 Fragen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass hinter solchen Anfragen häufig doch auch eine persönliche Betroffenheit steht. Wir machen sozusagen eine Tür auf und bieten an, da kann man auch noch einen Raum weitergehen, aber ob derjenige über die Schwelle geht und sagt, ich möchte in diesen Raum gehen, bleibt demjenigen selber überlassen. Also da muss man nicht irgendwie bestimmte Offenheiten oder sein ganzes Leben erzählen wollen, sondern kann selber regulieren, was möchte ich hier eigentlich einbringen, was ist wichtig für mich. Und wir grenzen uns auch klar von therapeutischen Angeboten ab. Mhm. Also wir versuchen da wirklich auch nicht Therapien zu verhindern, sondern eher Brücken in Therapien zu bauen, wenn wir das Gefühl haben, da steckt jetzt eigentlich noch ein therapeutisches Thema mit dahinter. Das ist eine ganz kleine Beratungsstelle.
Ja. Gibt es denn irgendwie bestimmte Hilfsmittel, die dann auch so in so einer Beratung verwendet werden? Oder ist es dann eigentlich nur alles, läuft das alles nur über das Gespräch dann?
Ich glaube, wir haben hier einen ganz prall gefüllten Methodenkoffer. Wir haben ja eben angehende Verhaltenstherapeutinnen im Team, die sicherlich da auch Tools aus ihren Ausbildungen mitbringen. Wir haben zum Teil, also viele von uns haben auch eine systemische Ausbildung und da sind in unserem Handwerkskoffer natürlich das ganze Handwerkszeug der systemischen Fragetechniken. Wir haben auch zum Teil Erfahrungen in klientenzentrierter Beratung. Also ich denke, da gibt es jetzt nicht diesen einen Weg, sondern wir schöpfen aus verschiedenen Kontexten und Erfahrungen, die wir so in unseren jeweiligen Zusatzausbildungen haben und bringen das fallbezogen, individuell und lösungsorientiert mit ein. Aber es gibt eben nicht diesen einen festen Weg, wo man sagen, wir tun da jetzt einen bestimmten Fragebogen durch und danach geht es demjenigen besser, sondern wir haben, glaube ich, also es ist, glaube ich, immer gut, eine Methodenvielfalt zu haben und auch verschiedene Kompetenzen im Team zu haben. Also wir haben jemanden im Team, der sich mit Zucht gut auskennt. Wir haben jemanden im Team, der sich mit pädagogischen Fragen gut auskennt. Eben, ich glaube, da ist es auch immer gut zu schauen, welcher Klient passt zu welchem Berater, das so ein bisschen zu verteilen und breit aufgestellt zu sein.
Mhm. Wie viele Beratungsgespräche sind dann so möglich pro Fall?
Wir haben im letzten Jahr ja mehr als 600 Erstberatungen gehabt, von denen viele auch Zweit-, Dritt-, Viertberatungen in Anspruch genommen haben. Letztes Jahr waren wir wirklich massiv an unseren Grenzen und haben gesagt, ja ganz klar, nach 10 Beratungsterminen ist allerspätestens Schluss, aber meistens war schon sehr viel früher Schluss, weil wir einfach gemerkt haben, dass zum Teil kann man es gut abgeben in Therapie, wenn es wirklich ein intensiveres Format möglich gemacht hat und wir konnten es zeitlich auch nicht wirklich bewerkstelligen. Aber jetzt mittlerweile eben hat es ein ganz bisschen nachgelassen, sodass wir sagen, wir können auch wieder intensivere Formate anbieten, solange wir eben nicht Therapien verhindern. Das ist eben immer die Gratwanderung.
Ja.
Wenn jemand 20 Termine anbietet, dass der dann sagt, ach, da gehe ich lieber zu Zebra statt zu einem Therapeuten, muss ich keine Anträge ausfüllen, kriege keine Diagnose und so. Und das ist natürlich nicht so unser Plan.
Ja.
Ich hätte zum Schluss auch noch ein paar knifflige Fragen. Und zwar vielleicht auch hier im Beratungskontext, was es manchmal vielleicht auch schwierig macht. Wie geht man denn damit um, wenn eine Person ein Anliegen vorträgt, was komplett gegen die eigene Weltanschauung spricht? Also auch hier sind ja Menschen, die arbeiten, die auch von einem bestimmten Hintergrund arbeiten. Und da würde ich gerne wissen, was da vielleicht auch Herausforderungen sind für die andere Seite.
Hast du mir da ein Beispiel, eine Idee, was, also vielleicht, dass es auch für die Zuhörer griffiger wird? Was könnte sowas sein?
Mhm. Vielleicht so ein ganz aktuelles oder vielleicht nicht mehr ganz so aktuelles Beispiel ist ja auch immer diese Frage mit dem Impfen, wo sich manche Menschen ja dafür, manche Menschen dagegen entscheiden und da vielleicht dann auch Differenzen vielleicht sichtbar werden.
Ja, eine ganz wichtige und spannende Frage. Gerade genau, also Impfen ist ein gutes Beispiel. Ich denke jetzt auch gerade nochmal an persönliche Glaubenshaltung. Jeder von uns glaubt ja wahrscheinlich irgendwas. Und die Kunst in einer Beratung allgemein ist es, denke ich, so eine Neutralität zu wahren und zu sagen, es geht hier nicht um mich und meine Überzeugung, aber gleichzeitig auch zu spüren, wo habe ich Triggerpunkte, wo kann ich nicht mehr neutral bleiben und dann gegebenenfalls vielleicht auch zu sagen, ich muss abgeben oder mir einen Kollegen dazu holen, weil mich ein Thema unglaublich betroffen macht. Ich habe da so ein Beispiel, ich hatte mal vor vielen Jahren, das war gar nicht in dieser Beratungsstelle, so einen Fall, da ging es um jemanden, der irgendwie immer wieder von abstürzenden Flugzeugen geträumt hatte. Und ich hatte selber ein bisschen Flugangst und wusste, nächste Woche fliege ich in Urlaub. Und ich habe echt gemerkt, ich kann den jetzt nicht beraten. Das ist, das triggert mir so persönlich nochmal so meine Befürchtungen. Und ich glaube, das ist ganz arg wichtig, da ganz klar zu wissen, wo ist meine Grenze, wo muss ich einfach auch mal abgeben, weil ich sonst vielleicht nicht mehr neutral sein könnte, weil auch Authentizität wichtig ist in Beratungsgesprächen. Also nur so zu tun, als wäre man neutral, aber eigentlich kocht es in einem, ist keine authentische Haltung mehr. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist so dieser Aspekt der Selbstreflexion unglaublich wichtig. Wir machen hier im Team ja immer wieder auch Fall in der Vision, gucken, wo sind Fälle, die uns vielleicht persönlich beschäftigen? Wo spüren wir vielleicht für uns auch, was so über die Grenzen geht? Und ich glaube, dafür ist es in Beratungskontexten super wichtig, sich seiner selbst auch und seiner eigenen Grenzen bewusst zu sein. Aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, hier alle ein Team, wo das gut reflektieren immer mal wieder und wo auch gut drin ist, abzugrenzen. Was gehört da jetzt zu mir und wo muss ich auf mich aufpassen oder brauche ich für mich nochmal was? Genau.
Ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort dazu.
Abgrenzung ist wahrscheinlich auch dann wichtig, wenn einen Klienten oder Klientinnen dann fragen, was denn die eigene Meinung auch ist. Zum Beispiel, wenn sie fragen, ob man selber geimpft ist, was man selber denn dazu glaubt, wie würde man damit denn umgehen?
Ja, das sind die berühmten Gretchenfragen. Das haben wir gerade im Weltanschauungskontext oft, dass die sagen, ja, und glauben Sie auch an Gott? Glauben Sie an Geister? Glauben Sie an Dämonen? Das ist eine, finde ich, ja, also verschiedene Therapieschulen würden sagen, hey, Neutralität, das hat da gar nichts verloren, die eigene Haltung. Und dem würde ich erstmal auch zustimmen und sagen, darum geht es gar nicht, was ich glaube, weil ja häufig Klienten uns auch so eine Mütze aufsetzen, das ist jetzt eine Autorität. Wenn die Frau Pohl sagt, es gibt keine Geister, dann schreibe ich ihr da sozusagen eine bestimmte Autorität zu. Aber ich weiß es ja genauso wenig wie der andere. Und ich weiß, und auch in der Meinungsfrage, ist Impfen jetzt gut oder schlecht? Das ist ja sozusagen was, wo ich überhaupt nicht mehr Expertise habe. Ich bin Erziehungswissenschaftler und kein Mediziner. Und ich glaube, das ist total wichtig, mit dieser Autoritätszuschreibung, die da gemacht wird, sehr, sehr sorgsam umzugehen und nicht zu sagen, ich lehne mich aus dem Fenster und gebe dem anderen da irgendwie eine Antwort, der sich möglicherweise vielleicht auch an dem orientieren könnte, was ich mache. Da geht es, glaube ich, viel auch um Machtverhältnisse. Also welche Machtzuschreibungen gibt es da, welche Autoritätszuschreibungen gibt es? Und gleichzeitig habe ich noch einen Aber. Manchmal ist sowas für einen Beziehungsaufbau wichtig. Also ich hatte schon Beratungsgespräche, wo ich eigentlich an diesem Dogma nicht festgehalten hat und wo jemand einfach für das, dass er sich überhaupt erst öffnen konnte, eine Antwort gebraucht hat auf die Frage, mit wem spricht er da eigentlich, wo steht die eigentlich? Da würde ich so jetzt nicht mein Innerstes rauskehren, aber schon so ein bisschen in ganz vereinzelten Gesprächen schon einfach auch nochmal, wenn ich spüre, das hilft dem anderen, sich zu öffnen, 2, 3 Sätze mit rauslassen, weil ich glaube eben Beratung bedeutet viel auch Beziehungsarbeit und für eine Beziehungsarbeit kann sowas vielleicht mal eine Brücke schlagen, dass ein Vertrauen aufgebaut wird, gerade bei Leuten, die sehr ängstlich, misstrauisch sind, aber das wirklich nur ganz vereinzelt und in ganz bestimmten spezifischen Themen. Bei der Impffrage finde ich eigentlich, kann man hier auch mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, das ist eigentlich eine sehr private Sache und das muss jetzt hier da oder soll da eigentlich keine Rolle spielen in dem Beratungsgespräch. Natürlich garantieren wir, dass wir hier alle Standards einhalten und uns immer wieder an den Infektionsschutz gehalten haben. Aber es kann einfach auch gut sein zu verdeutlichen, das ist eine Frage, die wir jetzt hier nicht offenlegen müssen. Aber wir können garantieren, wir haben ja alles erfüllt, was zu erfüllen ist.
Noch mal eine etwas andere Frage. Hast du auch den Eindruck, dass durch die Arbeit hier bei Zebra sich auch deine eigene Weltanschauung mittlerweile verändert hat?
Auch eine echt gute Frage. Muss ich ein bisschen nachdenken. Also ich würde sagen, es verändert immer. Also es gibt immer eine Resonanz in dem, was man mitbekommt. Und ich weiß nicht, wodurch das sich letztlich verändert, aber ich glaube, man bekommt hier einfach viel mit, wo es einfach auch mal schief läuft mit einer Weltanschauung. Eine Weile war das für mich verwirrend zu sagen, ich habe eine etwas defizitorientierte Perspektive drauf. Mittlerweile hat sich das wieder verändert und ich sehe Weltanschauung, Glaube und Spiritualität doch nochmal stärker als Ressource. Aber ich hatte diese Zeit, wo ich gedacht habe, ist doch nicht so die Ressource, weil wir einfach quasi durch die vielen Fälle, wo das Kind im Brunnen gefallen ist, doch eher das mitbekommen haben, wo es eben nicht so erbaulich war. Gerade im Moment verändert sich es echt wieder in die andere Richtung, dass ich denke, Mensch, das kann in ganz vielen Bezügen auch helfen und hilfreich sein und eine super gute Stütze sein, an was zu glauben, eine Überzeugung zu haben, eine Gruppe zu haben, die einen trägt. Und ich glaube, es hat mich neugierig gemacht. Also die Arbeit bei Zebra macht mir unheimlich viel Spaß und immer wieder auch zu gucken, zu googeln, oh, was gibt's? Oh, von dieser Gruppe habe ich noch gar nicht gehört. Es macht einen wirklich neugierig, finde ich, so ein bisschen wie Bücher lesen, zu gucken, was glauben eigentlich andere Menschen, wo, wie konstruieren die sich so ihre Welt, was entsteht da gerade? Also ich finde, Zebra befeuert meine Neugierde.
Ja, schön. Wir hatten hier sogar noch als Frage aufgeschrieben, macht dir die Arbeit Spaß? Die hast du jetzt im Prinzip schon selber beantwortet. Aber ich finde, man merkt auch wirklich, dass dir das wirklich Spaß macht hier und dass du auch wirklich durch diese Thematiken auch selber sehr viel dazulernst. Und ich glaube, das können wir von uns auf jeden Fall auch behaupten, oder?
Auf jeden Fall. Kann ich nur zustimmen. Das ist ja ein wunderschönes Schlusswort für unsere erste Podcast-Folge. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Sarah, dass du heute da warst. Und auch mit euch beiden, Annika und Kaya, es hat sehr viel Spaß gemacht. An euch da draußen, liebe ZuhörerInnen, falls ihr Vorschläge, Anregungen oder auch konstruktive Kritik habt, dürft ihr euch gerne an unsere Podcast-E-Mail-Adresse wenden. Die findet ihr in den Shownotes verlinkt. Und falls ihr selbst den Wunsch habt, eine Beratung in Anspruch zu nehmen, dürft ihr euch auch gerne bei uns in der Beratungsstelle melden. Diese Infos findet ihr ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's bunt. Bis bald.